Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Sie lehrt und forscht an der Technischen Universität Dresden. Herzlich willkommen, Frau Münkler. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
Frau Münkler, erstmal eine bisschen persönlichere Frage an Sie. Sind Sie eine gute Neinsagerin?
Ja, eigentlich schon. Nein sagen gehört zu meinen Standardübungen in meinem Leben. Das muss man als Wissenschaftlerin öfter machen, wenn man sich auf etwas konzentrieren möchte. Und das ist ja wichtig. Aber ich kann auch Nein sagen bei Sachen, wo ich so halb Bedenken habe.
Ich musste gerade schmunzeln, weil Sie Ja zum Nein gesagt haben, sozusagen. Ja. Ja, dann reihen Sie sich gut ein in die Reihe, neben die Altkanzlerin Angela Merkel. Die scheint das auch ganz gut zu können. Die hat ja dreimal Nein gesagt diese Woche. Erst hat sie einen Job bei den Vereinten Nationen abgesagt, dann hat sie den Ehrenvorsitz der CDU ausgeschlagen und dann ein Abendessen mit Friedrich Merz, das eigentlich heute Abend stattfinden sollte. Sie scheint das ganz gut zu können. Finden Sie das? Ja, zeigt doch mal Ihren Charakter oder ist das jetzt eher so ein mediales Schlagzeilengedöns, das eben schön aufgreifbar ist?
Nein, das zeigt schon die Art und Weise, wie sie sich selbst versteht. Und sie hat ja vorher auch ganz klar gesagt, sie wird danach nicht irgendwelche Ämter übernehmen. Und dazu gehört sicher auch der Ehrenvorsitz der CDU. Sie will sich da nicht einbinden lassen und sie denkt offensichtlich auch nicht in Kategorien, naja, das muss man dann jetzt eben doch machen, sondern sie kann das sehr klar und verständig. Das, finde ich, spiegelt sehr stark ihre Persönlichkeit, wie man sie bisher erleben konnte, wieder.
Und wir schauen mal, was diese Woche so spiegelt. Wir ordnen nämlich gemeinsam die Themen dieser Woche in dieser Stunde. Und tatsächlich war nachrichtlich gesehen sehr viel los und auch recht viel Düsteres los. Wir beginnen gleich erstmal mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Schön, dass Sie zuhören. Beim Konflikt zwischen Russland und der Ukraine habe ich das Gefühl, dass viele, die da irgendwie versuchen, den Verhandlungstisch offen zu halten, viele, die auch darüber berichten, den Atem immer angespannter anhalten, weil unklar ist, was Russland plant, weil unklar ist, ob Putin überhaupt einen konkreten Plan hat, den er verfolgt. Und auch die Frage immer hinter allem steht, ob das bald doch militärisch noch eskaliert. Wie geht es Ihnen da, Marina Münkler? Wie sehr halten Sie den Atem an?
Natürlich sehr, denn das würde ja bedeuten, wir haben einen offenen Krieg in Europa. Also wir haben ja schon die ganze Zeit einen verdeckten Krieg in der Ostukraine. Aber wir hätten dann einen offenen Krieg, wenn die russische Armee tatsächlich einmarschieren würde in die Ukraine. Und das würde zu massiven Verwerfungen führen, nicht nur in der Ukraine selbst. Die würde es natürlich am härtesten treffen, aber eben auch in ganz Europa. Es würde eine Fluchtbewegung aus der Ukraine geben. Es würde Widerstand in der Ukraine geben. Es würden also offene Kriegshandlungen stattfinden. Und das wäre alles ganz furchtbar.
Jetzt hören wir heute aus der Ukraine oder auch immer wieder die Bitte um Unterstützung, offenbar auch die Bitte an Olaf Scholz persönlich. Und da steht ja immer die Frage auch dahinter, wie kann Russland da in Schach gehalten werden? Ist zum Beispiel eine Lieferung von militärischer Hilfe auch eine Option, um Russland zu signalisieren, wir sind da auf der Seite der Ukraine? Da ist aber Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sehr, sehr klar. Sie hat heute im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, nein, militärische Unterstützung nicht. Dialog ist der einzige Ausweg aus dieser Krise. Wie sehen Sie das?
Naja, man kann ja sagen, dass Europa da unter Umständen quasi mit getrennten Optionen arbeitet. Also die Franzosen und die Briten, auch wenn sie jetzt nicht mehr zur EU gehören, gehören sie ja doch noch zu Europa, liefern ja Waffen und Deutschland hat sich sehr früh festgelegt, dass es keine Waffen liefert. Das entspricht auch der allgemeinen deutschen Politik, nicht in Krisengebiete Waffen zu liefern. Und mit den Waffenlieferungen selbst geht es ja auch nur darum, quasi zu signalisieren, dass die Europäer und die Amerikaner die Ukraine nicht alleine lassen und dass sie den Preis für die Russen in die Höhe treiben werden. Denn das kann natürlich nicht bedeuten, dass dieser Krieg dann für die Ukraine führbarer wird. Das wird auch nicht die Folge sein. Dafür ist die russische Überlegenheit zu groß, wenngleich die Ukraine eine recht große Armee hat. Aber es geht da in dieser Frage der Waffenlieferungen auch um eine symbolische Unterstützung, die faktisch unterlegt wird. Da will Deutschland sich nicht dran beteiligen. Die Frage ist, welche anderen Optionen hat Deutschland eigentlich? Denn verhandeln ist eine völlig andere Art von Option als die, den Preis für einen möglichen Einmarsch in die Höhe zu treiben.
Da steht ja schon immer so ein Elefant im Raum namens Nord Stream 2. Also das ist ja durchaus ein sehr großes Druckmittel, mit dem Deutschland Russland doch auch empfindlich treffen kann. Ich habe trotzdem den Eindruck, eigentlich über die ganzen letzten Wochen schon, dass da eben auch in Deutschland gar keine Einigkeit besteht. Die SPD laviert sich da immer so ein bisschen um diese Frage rum, will eigentlich schon irgendwann Nord Stream 2 aufmachen. Annalena Baerbock knüpft das schon an klare Bedingungen. Wenn da aber schon allein Deutschland keine klare Haltung hat, wie soll denn da ein Signal bei Putin ankommen? Ja, wir machen da ernst. Wir würden Nord Stream 2 zum Beispiel nicht eröffnen, wenn ein Einmarsch stattfindet.
Die SPD scheint sich jetzt zumindest auch der Bundeskanzler in diese Richtung zu bewegen. Erstmals, die ganze Zeit waren ja solche Argumente im Raum wie, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das hat damit alles gar nichts zu tun. Das ist natürlich Schönfärberei. Aber es ist wahrscheinlich selbst für die SPD nicht mehr länger möglich, Nord Stream 2 zu eröffnen, wobei das ja auch eine europäische Entscheidung ist, ob das genehmigt wird. Selbst die SPD wird das nicht machen können, das einfach so zu tun, als hätte das mit der ganzen Sache nichts zu tun. Denn Nord Stream 2 war von Anfang an dazu da, die Ukraine zu schwächen ökonomisch, weil dann weniger bis gar kein Gas mehr durch die Ukraine fließen muss und die dann auch nicht mehr diese Durchleitungsgebühren bekommen. Also das ist eine politische Leitung, da ist nichts dran zu deuteln, glaube ich.
Jetzt hören wir trotzdem auch vom Treffen von US-Außenminister Blinken und dem russischen Außenminister Lavrov gestern in Genf, dass zumindest das Gespräch stattgefunden hat. Wir hören auch, dass das Gespräch kürzer war als geplant. Es war für 2 Stunden angesetzt. Aber ich lese daraus zumindest trotzdem dieses Signal oder auch diese Nachricht, dass Gespräche immer noch möglich sind. Und ich würde gerne mit Ihnen zusammen noch mal kurz Revue passieren lassen, was Lavrov gestern in der PK gesagt hat, in der Pressekonferenz nach diesem Treffen. Übrigens getrennte Pressekonferenzen waren das zwischen den beiden.
Blinken stimmt zu, dass der Dialog vernünftiger sein sollte. Ich hoffe, das wird alles weniger emotional, aber eine Garantie gibt es nicht.
Also Vernunft kommt davor, Emotion kommt davor, Garantie, die es nicht gibt. Wie lesen Sie das, Frau Münkler? Ist das eher beunruhigend oder ist das eher ein, wir reden schon noch miteinander?
Das ist ein Offenhalten nach beiden Seiten, würde ich sagen. Also einerseits kann man sagen, ja, wir reden und das ist doch hilfreich. Aber wenn er sagt, es gibt keine Garantie, dann ist das die Schlussfolgerung. Das ist auch, glaube ich, die eine durchaus richtige Beschreibung dessen, was da passiert. Ich würde auch nicht sagen, solange noch geredet wird, wird es auf keinen Fall zu einem Einmarsch kommen. Wenn es einen Einmarsch gibt, werden die Reden abgebrochen werden. Aber ich glaube derzeit nicht, dass das wirklich aufhalten könnte. Was man hoffen kann, ist, dass die Russen, und deswegen lohnt sich der Versuch natürlich schon, dass die Russen sich überlegen, ob der Preis, der ihnen ja in solchen Gesprächen auch mitgeteilt werden kann, nicht doch zu hoch für sie ist und ob es ihnen eigentlich genügt, so viel Druck auf die Ukraine auszuüben und den Konflikt so am Köcheln zu halten, dass die Ukraine auf keinen Fall der NATO beitreten kann. Das ist ja das, was sie unter allen Umständen verhindern wollen, wenn das denn der einzige Aspekt ist, der im Vordergrund steht. Bei Putin scheint es ja aber auch den Aspekt zu geben, quasi sowas wie eine Einflusssphäre für sich zu beanspruchen und zwar unter allen Umständen.
Besprechung mit anschließendem Frühstück. So stand es in der Einladung für die sogenannte Wannsee-Konferenz. Und diese Woche war sie am 20. Januar 1942, 80 Jahre her. Da haben sich hochrangige Vertreter des NS-Regimes zu einer Besprechung in einem Haus am Wannsee getroffen, um die sogenannte Endlösung der Judenfrage konkret zu planen. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler ist in dieser Stunde mein Gast. Frau Münkler, das Haus am Wannsee ist heute ein Museum. Waren Sie selber schon mal da?
Ja, ich bin schon da gewesen.
Und wie war Ihr Eindruck?
Naja, soll man sagen, das ist so eine sehr elegante Villa, aber es gibt ja natürlich eine Dokumentation und man kann von daher das nachvollziehen und das ist wichtig, denn sonst teilt einem der Raum ja an sich nichts mit.
Ja, wir sprechen jetzt tatsächlich auch nicht über diesen Raum an sich, sondern über einen Film, der diesen Raum vermitteln soll oder eben das, was in diesem Raum besprochen wurde. Ich selbst war nämlich noch nicht da, stand nur am Zaun und habe auf dieses Haus geschaut und war deswegen ja beeindruckt von diesem Film. Der lief im ZDF diese Woche, ist auch noch in der ZDF-Mediathek zu sehen und heißt Die Wannsee-Konferenz. Und wir hören mal, wie der Regisseur Matti Geschonnik diesen Film beginnen lässt.
Zum Grund unserer Zusammenkunft bitte ich Sie, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf das meiner Einladung beigelegte Schreiben von Reichsmarschall Göring zu richten. Darin erteilt der Reichsmarschall mir den Auftrag, ich zitiere, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Weiter trägt er mir auf, alle von diesen Planungen betroffenen Zentralinstanzen an der Herstellung dieses Gesamtentwurfs zu beteiligen. Das, meine Herren, wären dann Sie.
Das ist die Begrüßung des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich. Der begrüßt die Anwesenden so in dem Film. Sie haben den gesehen, Sie haben auch diese Begrüßung gesehen. Wie ist Ihr Eindruck?
Naja, ich meine, das ist sicherlich sehr korrekt dargestellt. Das Ganze ist ja protokolliert worden und die Begrüßung, das sind ja die ersten offiziellen Sätze. Von daher kann man sagen, das ist sehr korrekt. Aber worauf der Film zielt insgesamt, ist ja das, was Hannah Arendt in ihrem Buch über Eichmann in Jerusalem geschrieben hat, ein Bericht von der Banalität des Bösen. Und das ist hier die Darstellung der Banalität des Bösen. Denn ich meine, Heydrich spricht da so, als würde man über x-beliebige organisatorische Dinge so reden und nicht über die Ermordung von Millionen von Menschen.
Ja, und genau das, muss ich sagen, hat mich so mitgenommen. Ich hatte den Eindruck, da wird eben ganz klar geplant, es wird auch immer wieder in den Mund genommen. Unser Ziel ist es, die 11 Millionen Juden, Jüdinnen in Europa einer sogenannten Sonderbehandlung zuzuführen. Und ich hatte den Eindruck, die Kamera sucht da dann immer in den Gesichtern Emotionen, sucht Reaktionen und die kommen nicht. Das wird alles bürokratisch durchdekliniert. Genau das hat mich so, ja, so innerlich ausgekühlt, so richtig, ja, eigentlich fassungslos zurückgelassen. Wie ging es Ihnen? Ist aus Ihrer Sicht dieses Reenactment gelungen?
Nein, das finde ich nicht. Und zwar deswegen, also so gut ich die These finde von Hannah Arendt über die Banalität des Bösen am Beispiel von Eichmann entwickelt, der ja in dem Film auch vorkommt und eine wichtige Rolle spielt, ist es doch so, dass sie ihn eben im Prozess in Jerusalem beschreibt und wie er seine eigene Rolle dann seinerseits beschreibt. Und das ist etwas ganz anderes, als es so vorzuführen. Ich glaube, das, was der Film leistet damit, sicher nicht intendiert, also ich würde Herrn Geschonek niemals eine solche Intention unterstellen, ist eine Banalisierung des Bösen. Und das ist was ganz anderes als die Banalität des Bösen. Man sieht ja in dem Film, wie es sozusagen auch so kleine Rangeleien und Rangstreitigkeiten um die Frage gibt, wer jetzt die Definitionsmacht hat, beispielsweise darüber, was mit sogenannten Halb- und Vierteljuden zu geschehen hat und solche Dinge. Und das macht es eigentlich ungeheuer banal. Und weil auch im Film selbst, und das ist ja auch in dem Protokoll so, der Hinweis auf die Ermordung weitgehend ausgeblendet ist, wird es dann tatsächlich zu so einer Art von Gesprächen, das sind ja nicht die erste Reihe, das sind ja nicht die Minister der zweiten Reihe, die im Grunde genommen nochmal etwas dazu leistet, dass man nicht sichtbar macht, was eigentlich der Gegenstand des Geschehens ist. Das ist versucht in den beiden Randgesprächen von denjenigen, die selber an Ermordungen beteiligt sind, maßgeblich darzustellen. Und trotzdem wird das in einer gewissen Weise banalisiert.
Gleichzeitig hatte ich schon den Eindruck, dass dieser Film ja nicht in einen luftleeren Raum kommt. Also ich habe noch mal ein Beispiel, einen Ausschnitt. Da geht es darum, wo denn die Ermordung der Jüdinnen und Juden stattfinden soll.
Verzeihung, wenn die Frage gestattet ist, aber wo befinden sich genau diese Endlösungsräume?
Jedenfalls nicht bei uns, davon war nie die Rede.
Bei uns? Im Generalgouvernement. Jedenfalls gehe ich davon aus, Obergruppenführer, im Lübliner Raum sind entsprechende Baumaßnahmen im Gange unter Brigadeführer Globatschnik.
In der Tat werden wir einen Teil der anfallenden Juden im Generalgouvernement wegarbeiten. Im Bereich Belzec sowie Sobibor sowie in Ostoberschlesien sind Kapazitätserweiterungen angedacht. in der Nähe eines Dorfes namens Auschwitz. Hierzu später gerne mehr.
Also diese Erwähnung von Auschwitz, die da so beiläufig fällt, die löst ja was aus. Die hat bei mir tatsächlich einfach diese Assoziation an diesen riesigen Schrecken, an dieses riesige Verbrechen ausgelöst. Was mir zeigt, dieser Film stößt da was an und fällt eben nicht auf unwissende Menschen, die den gucken und den einfach so bürokratisch wahrnehmen, wie er dargestellt ist.
Naja, die Frage ist, ob man das so grundsätzlich voraussetzen kann. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, also jeder bei uns Lebende kennt sich damit wirklich aus und weiß sofort, was Auschwitz bedeutet. Und dann ist es ja auch nach wie vor eine Frage der eigenen Werthaltung. Und wir haben, also das können Sie an den antisemitischen Äußerungen sehen, die es auch im Zuge der Querdenkenbewegung gibt. Wir haben einen relativ hohen Anteil an Antisemitismus in unserer Bevölkerung. Und ob die den Film so wahrnehmen wie Sie und ich, daran habe ich starke Zweifel. Deswegen halte ich diesen Film eigentlich nur für sehbar, wenn man danach noch, er wird ja am 24. Januar gesendet, wenn man danach noch die Dokumentation sieht. In der Dokumentation ist die Rede von der Familie Hotzen, die zum großen Teil ermordet worden ist. Es tritt Margot Friedländer, eine der sogenannten Zeitzeuginnen, also eine Überlebende der Shoah auf. Und das sind die wichtigen Aspekte, denn so wie das in der Wannsee-Konferenz ausgeblendet worden ist, das ungeheuerliche Leid dieser Menschen, so wird es eben auch in dem Film ausgeblendet. Und das ist, finde ich, der große Pferdefuß dieses Films. Und das wird eigentlich nur erträglich, wenn man die Dokumentation hinterher sieht. Aber weil die Dokumentation nicht da rein verwoben ist, man wollte offenbar nicht mehr diese Docu-Action machen, lässt sich dann natürlich die Dokumentation wegschalten. Und viel betroffener, finde ich, als die Banalität, in der da über die Ermordung von Menschen geredet wird, so als handle es sich um ganz normale Verwaltungsvorgänge, viel schlimmer ist doch das Ausblenden des Leides dieser Opfer. Und das erfahren Sie eben nur, wenn Sie sich damit beschäftigen. Also für mich war das einprägsamste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Holocaust, der Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Da gibt es einen Felsengarten und in diesem Felsengarten sind die Namen der jüdischen Gemeinden in Europa aufgezeichnet, der vernichteten jüdischen Gemeinden. Und mein Mann und ich sind sofort nach Hessen sozusagen, also gibt da so einen Teil für Deutschland und dann eben für die einzelnen Länder nach Hessen und in die Wetterau gegangen und haben dann gesehen, es gab nicht nur jüdische Gemeinden in Friedberg und Bad Nauheim, das wussten wir sehr genau, da hatten wir uns auch mit beschäftigt, es gab jüdische Gemeinden in vielen Wetteraudörfern und das wussten wir nicht. Und da hat mich es tief getroffen, dass ich das nicht mal wusste, dass quasi aus unserem Gedächtnis ausgelöscht worden ist, wo quasi unsere Nachbarn waren. Und das finde ich eigentlich das Ungeheuerliche und das lässt sich nicht ausblenden. Sobald Sie das ausblenden, auch die Ignoranz in der Bevölkerung gegenüber diesen Opfern, dann glaube ich, macht man einen Fehler.
Marina Münkler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und zu dem, was Sie gerade sehr ergreifend erwähnt haben, passen tatsächlich auch neue Zahlen, die zeigen, dass Besucherinnenzahlen der Berliner NS-Gedenkstätten vor allem natürlich wegen Corona rückläufig sind und ganz viel nicht zugänglich ist. Und da haben auch eben die Gedenkstätten gesagt, das muss wieder zugänglich werden. Zum Beispiel im Haus der Wannsee-Konferenz sind letztes Jahr nur gut 35.000 Besucherinnen und Besucher gewesen, um sich das vor Ort anzuschauen. Sonst waren es gut 12.000 mehr pro Jahr. Also auch ein Argument dafür, jetzt in die jetzt offenen Gedenkstätten mit Maske wieder reinzugehen. Diese Woche wurde viel über ein Dokument gesprochen, das 1.900 Seiten hat, das Angaben enthält über 173 beschuldigte Priester und 497 Betroffene oder Opfer, kann man auch sagen, von denen man zwischen 1945 und 2019 im Erzbistum München und Freising weiß. Das neue Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche bringt diese Zahlen zutage. Und wir waren ja gerade bei der Frage, wie bürokratisch kann man Leid aufbereiten? Ich finde, diese Zahlen, die klingen viel zu nüchtern, um das Ausmaß des Leids und auch der Vertuschung klar zu machen, die da stattgefunden hat. Wie geht's Ihnen da, Marina Münkler?
Ja, natürlich. Also sobald man das in Zahlen Pakt macht man das abzählbar und dann führt das dazu, dass darunter dieses Leid nicht deutlich wird mehr. Andererseits kommt ja hinzu, dass das wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Fälle ist. Das sind die Fälle, die irgendwie aufgearbeitet worden sind, weil die überhaupt in irgendeiner Weise dokumentiert sind. Es gibt sicher eine sehr hohe Dunkelziffer. Das hat die Kanzlei Westphal-Spieker und Wastel ja auch selbst gesagt. Sie gehen davon aus, dass es sehr viel mehr Opfer gibt.
Und Sie selber haben vor einigen Jahren Konsequenzen gezogen und sind aus der Kirche ausgetreten. Haben da für Sie die Missbrauchsskandale auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung oder waren das eher andere Gründe?
Nein, das hat die entscheidende Rolle gespielt. Ich bin deswegen vor 13 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Woran man ja nur sehen kann, dass es da schon hinreichend bekannte Fälle gegeben hat, auf die die katholische Kirche mit nichts anderem als mit Vertuschung reagiert hat. Und Sie müssen ja auch bedenken, dass dieses Gutachten der Kanzlei Westphal-Spieker und Wastel, das jetzt solches Aufsehen erregt hat, dass die auch schon für das Erzbistum Köln gegutachtet haben. Genau die gleiche Kanzlei. Und dass da Bischof Wölki, der im Moment so eine Pause macht, das Gutachten wegen angeblich methodischer Mängel zurückgewiesen hat und hat dann eine weitere Kanzlei damit beauftragt. Also ich kann nicht erkennen, dass sich in der katholischen Kirche irgendetwas anderes tut als Heuchelei.
Jetzt möchte ich trotzdem die Frage stellen, wie es weitergehen kann. Wir hatten heute den Kirchenrechtler Bernhard Arnuth im Interview und da ist bei mir eine Aussage besonders hängen geblieben.
Das Kirchenrecht verhindert ja nicht die staatliche Strafverfolgung. Bischöfe könnten ihre Priester, wenn ein entsprechender Verdacht angezeigt wird, ja bei der Staatsanwaltschaft melden und sich danach dann nach ihrem eigenen Recht, also nach dem Kirchenrecht, um diese Tat kümmern. Dass man das nicht getan hat, ist nicht ein Problem des Kirchenrechts, sondern ein systemisches Problem oder ein Mentalitätsproblem.
Ein Mentalitätsproblem oder auch strukturelles Problem, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Das ist ja jetzt, Sie haben es auch selber schon erwähnt, keine neue Information, dass es da wirklich auch an den Strukturen hängt, die eben nicht bereit sind auch für Aufklärung. Trotzdem die Frage, kann sich da irgendwas tun? Gibt es Hoffnung auf starke Stimmen, die da wirklich was verändern wollen?
Also es gibt sicher unter den katholischen Laien sehr viele, die sehr engagiert sind und die heftige Kritik üben. Es gibt auch unter den katholischen Bischöfen, das wird man nicht bestreiten können, den einen oder anderen, der Meinung ist, hier muss entschieden aufgeklärt werden. Aber nichtsdestotrotz sind die Gesamtreaktionen der Institution Kirche und auch das Selbstverständnis der Institution Kirche, nämlich vom Geheiligtsein des Priesters durch die Weihe, der also eine besondere Heiligung quasi in persona Christi genießt, die führen dazu, dass im Grunde genommen es institutionell nach wie vor diese Tendenz gibt, zu sagen, es ist nicht der Priester der Böse, sondern irgendwie ist der Teufel im Spiel. Das hat ja auch Benedikt XVI. Schon in früheren Einlassungen gesagt. Und für den kann die Kirche nichts.
Ja, und ich folge auf Instagram einer jungen Frau, die studiert katholische Theologie, ist engagiert und die hat gestern ein Video veröffentlicht, wo sie total ratlos ist und wo sie eben auch offenlegt, dass sie sich eigentlich auch seit Jahren schon fragt, kann ich noch bleiben? Ist das noch meine Kirche? Oder kann ich von innen heraus doch was ändern und ein stärkeres Zeichen setzen? Ja, so diese Frage, ja, sie haben sich schon entschieden. Sie haben gesagt, ich entziehe der Institution Kirche meine Unterstützung, indem ich austrete. Aber was würden Sie dieser jungen Frau antworten? Die ist Anfang 30.
Ich würde ihr antworten, dass es meines Erachtens keinen erfolgsversprechenden Weg innerhalb dieser Kirche gibt, sondern eigentlich nur den Weg aus dieser Kirche. Und letzten Endes ist das ja der Weg, den sehr viele angetreten haben. Es gibt ja eine immer größer werdende Austrittswelle aus der Kirche, weil es eigentlich immer mehr Leute gibt, die glauben, ich kann nicht erkennen, dass sich da irgendetwas ändert. Und wenn Sie diese Einlassungen von Benedikt dem 16. mit diesen spitzfindigen Unterscheidungen sehen zwischen vor den Kindern und an den Kindern hätte man was ausgeübt. Und wenn man glaubt, das sei noch eine Unterscheidung, die im Falle von Missbrauch relevant ist, dann kann ich nur sagen, also es tut mir leid. Und wenn dann die Kirche mit nichts anderem reagiert, und leider hat ja selbst Kardinal Marx, den ich ansonsten für einen durchaus honorigen Mann halte, der aber da in diesem Gutachten ja auch klar als eine der versagenden Personen benannt wird, ich dann sehe, dass dem nichts Besseres einfällt, als man wolle für die Opfer beten. Also es tut mir leid, das ist einfach Heuchelei.
Und gerade die Reaktion von Kardinal Marx ist auch in den Kommentaren auf viel Widerspruch gestoßen. Er hat ja auch ein Videostatement abgegeben. Da sagt er, ich bin erschüttert und beschämt. Und ich fand die Reaktion des Zeitjournalisten Georg Löwisch ganz passend. Er schreibt, das wirkt nur noch wie das Summen einer Lüftungsanlage, wie ein Geräusch. Also auch da dieser Ausdruck, es soll sich offenbar auch nichts tun. Friedrich Merz ist zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt mit knapp 95%, zumindest virtuell. Es wird ja noch eine Bestätigung geben per Briefwahl. Das heißt, offiziell wird er dann erst am 31. Januar im Amt sein. Und den Parteitag, den verfolgt für uns unsere Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Die ist uns jetzt zugeschaltet. Erstmal die Frage an Sie, Frau Hamberger. Wie hat Merz denn reagiert auf das Votum?
Der war tatsächlich sichtbar gerührt. Also ihm stockte so ein bisschen die Stimme. Und zumindest, wenn ich das im Bildschirm richtig gesehen habe, den Parteitag können wir ja nicht live vor Ort verfolgen, sondern nur über den Fernseher, weil es ein digitaler ist, hat man Tränen in seinen Augen gesehen. Also diese fast 95% haben ihn, glaube ich, schon auch überrascht. Er hat mal gesagt, er hätte mit so 80 gerechnet. Es ist eben der dritte Anlauf für Friedrich Merz seit 2018. Und jetzt hat er das geschafft, was er eben werden wollte. Er ist Parteichef der CDU, wenn auch unter anderen Voraussetzungen als noch 2018 und 2020 und 2021. Da ging es ja auch nochmal darum, vielleicht wird er Kanzlerkandidat. Jetzt geht es darum, die Partei aufzurichten. Das heißt, ganz andere Herausforderungen als noch vor 2 Jahren.
Marina Münkler, Friedrich Merz hat ja immer wieder betont, dass die CDU mit ihm sozialer werden soll, dass sie weiblicher werden soll, dass er nach vorne blickt. Sehen Sie da vielleicht auch in dieser Rührung eine Chance, einen Willen zu dieser Erneuerung, die dann auch klappen kann?
Naja, die Neuerung ist eine Notwendigkeit. Das muss er machen, denn er steht ja eigentlich für Wirtschaftsliberalität. Und das reicht nicht für eine Volkspartei. Das heißt, Friedrich Merz muss sich ändern. Er muss sich eher in Richtung Merkel-CDU bewegen, die er ja immer abgelehnt hat. Von daher kann man erwarten, dass es Veränderungen gibt, aber ich glaube nicht, dass seine Rührung daraus resultierte, sondern ich denke, seine Rührung resultierte daraus, dass er es ja mehrfach erfolglos versucht hat und dass er diese lange Geschichte hinter sich hat, in der er in der CDU mehr oder minder abgemeldet war und dass das ihn jetzt so gerührt hat. Also sozusagen, das ist für ihn eine Art von Ausgleich, von Wiedergutmachung.
Katharina Hamberger, wie ist da Ihre Einschätzung? Wie kann Friedrich Merz da jetzt ganz konkret Erneuerung angehen?
Also ich glaube, das, was Frau Münkler gesagt hat, das ist so auch richtig, dass eben Friedrich Merz gar nichts anderes bleibt, als die Partei wirklich zu erneuern, die sich auch selbst breiter aufzustellen, zu zeigen, ich spreche nicht nur einen Teil der Partei an, sondern ich spreche jetzt wirklich alle Teile der Partei an. Das haben wir schon in seiner Bewerbungsrede zum Parteivorsitzenden gesehen, also bei der dritten sozusagen jetzt, da haben wir einen neuen Friedrich Merz erlebt, der eben plötzlich die Sozialpolitik stärker betont hat. Und so war das heute auch in seiner Rede bei diesem Parteitag, dass er wirklich verschiedene Teile dieser CDU angesprochen hat. Das war eine Rede, die hätte auch eine Angela Merkel oder eine Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich halten können. Die war recht untypisch für einen Friedrich Merz, der wirklich nochmal das Thema Bildung angesprochen hat, sozialer Aufstieg, soziale Marktwirtschaft, innere Sicherheit, Klimaschutz, so ganz breit. Und das muss er jetzt tun. Er muss die Gräben in der CDU zuschütten. Das ist das eine. Gleichzeitig aber auch darauf gucken, dass die verschiedenen Teile, die es in der Partei gibt, die sich in den letzten Jahren auch untereinander gestritten haben, nicht unsichtbar werden, dass einer bevorzugt wird und der andere sich vernachlässigt fühlt. Er hat den Vorteil, und das hat er selber gesagt, die Chance ist jetzt, dass die Situation, in der die CDU jetzt ist, die Partei auch zusammenschweißt. Also man weiß, es geht jetzt wirklich darum, können wir jetzt Volkspartei bleiben oder eben nicht. Und diese Frage wird sich in den kommenden Jahren beantworten. Und das kann die CDU nicht bleiben, wenn sie sich eben nur auf den Wirtschaftsflügel konzentriert, den ja Friedrich Merz vertritt.
Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, die hat auch heute die Frage gestellt, ob Merz diese Erneuerung stemmen kann. Und da hat sie einen Begriff genutzt, da war ich kurz nicht sicher, ob ich schmunzeln soll oder ob das doch ziemlich wehtut. Da steht nämlich, ob Friedrich Merz mehr ist als ein politischer Mythos, als ein Bierdeckel-Steuerreform-One-Hit-Wonder, wird sich also erst noch herausstellen. Und da spielt dieser Kommentar natürlich an auf Friedrich Merz' Idee von 2003, dass die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen soll. Frau Münkler, ist es unfair, das immer wieder rauszukramen oder schon auch angemessen daran zu erinnern?
Naja, Politiker müssen sich schon an dem messen lassen, was sie früher mal gesagt haben. Und es ist ja nicht so, als ob das sozusagen so eine einmalige Äußerung gewesen wäre, sondern das war eben seine Linie, dass die Steuern gesenkt werden müssen, dass alles vereinfacht werden muss. Und dass dann am besten sozialer Aufstieg klappt, wenn es möglichst wenig Hindernisse, das heißt möglichst wenig Schutz von Arbeitsplätzen gibt. Und damit wird er klarkommen müssen. Das gehört auch zur Aufgabe eines solchen CDU-Vorsitzenden. Also wenn er diesen Anspruch hat, dann muss er das schon verkraften können. Aber es ist tatsächlich die Frage, ob er mehr ist als der Mythos einer besseren Zeit, als es der CDU noch besser ging. Und das, glaube ich, wird für ihn nicht ganz leicht werden.
Noch eine kurze Frage an Katharina Hamberger. Jetzt ist das Ganze ja trotzdem keine komplette Friedrich-Merz-Show, auch wenn natürlich sehr gespannt auf dieses Ergebnis gewartet wurde. Es geht ja auch darum, Präsidium und Vorstand neu zu besetzen. Wird da mit Überraschungen zu rechnen sein?
Also wenn es um die Stellvertreter von Friedrich Merz geht, dann nicht. Da gibt es 5 Bewerber für 5 Plätze. Da wird auch viel ausgetauscht werden. Da bleibt eigentlich nur Silvia Breher. Die anderen 4 Plätze werden komplett neu vergeben, sollen auch mit Themen belegt werden. Das ist so ein bisschen der Plan von Friedrich Merz, dass es verschiedene Köpfe gibt, die mit verschiedenen Themen sichtbar werden. Ob das dann tatsächlich so ist, wird man sehen, hat Markus Söder auch mal versprochen. Es gibt dann eben noch das Präsidium, der engere Parteikreis. Und da wird schon interessant, wer gewählt wird. Es gibt 4 Frauen, 4 Männer, die sich auf 7 Plätze bewerben. Das heißt, eine Person wird auf jeden Fall rausfliegen. Im Raum steht, dass es möglicherweise die Bundesvorsitzende der Frauenunion erwischen könnte, Annette Wiedmann-Mautz, weil es eine zweite Bewerberin aus ihrem Bundesland aus Baden-Württemberg gibt, Ronja Kemmer, eine Bewerberin von der JU. Und das war ausdrücklich Friedrich Merz' Wunsch, dass es eben auch von den Jungen eine Kandidatin gibt in diesem Gremium. Und beim Bundesvorstand gibt es 38 Bewerber und Bewerberinnen auf 26 Plätze. Also da wird es auch interessant, wer es dann da rein schafft, wird sicher auch zeigen, was sich die Delegierten so in der Mischung im neuen Bundesvorstand wünschen.
Es gibt neue Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt weiter auf 772,7. Und jetzt gerade tagen die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder. Frau Münkler, wenn Sie so auf diese Gesamtsituation gucken, wie geht es Ihnen denn gerade mit der Corona-Situation?
Naja, also so wie erwartbar vielen anderen auch, die im Homeoffice arbeiten können. Das heißt, ich bin zwar ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass wir jetzt nicht ausgehen und sonst vieles nicht machen, was wir normalerweise machen würden, aber ich bin nicht in einer Weise gefährdet, wie das Menschen sind, die ungeimpft sind. Ich bin 3-mal geimpft, also das, was man geboostert nennt, und muss von daher zwar mich ein bisschen einschränken, habe aber jetzt keine so massiven Einschränkungen wie etwa meine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen mit kleinen Kindern. Für die stellt sich die Situation schon anders dar, denn also in den Kitas ist es teilweise unglaublich, wie hoch die Inzidenzen sind und wie häufig Kita-Gruppen geschlossen werden müssen.
Jetzt tagen die Gesundheitsministerinnen und Minister und es geht darum, eine Priorisierung bei den PCR-Tests hinzukriegen. Denn es gibt zu wenig Testkapazitäten, das ist schon klar. Und da wird wahrscheinlich die Devise lauten, Gesundheitsbeschäftigte first. Also ein PCR-Test hat dann Vorrang, der von einer Ärztin gemacht wird, der von einer Pflegerin zum Beispiel gemacht wird. Ist das gut so aus Ihrer Sicht?
Ja, das halte ich für unvermeidlich. Denn natürlich ist es wichtig, dass gerade Patientinnen und Patienten im Krankenhaus sich darauf verlassen können, dass sie dort nicht infiziert werden. Und das heißt, es ist ganz klar, dass für diese Personengruppen es eine Priorisierung geben muss, die mit solchen Patientinnen und Patienten umgehen.
Dann danke ich Marina Münkler für Ihren Besuch, zumindest stimmlich und auch virtuell in dieser Sendung, und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch.